Dieser Podcast kann Trigger auslösen. Das heißt, schwierige Gefühle, Erinnerungen oder Flashbacks, da es in diesem Podcast um explizite Gewalt, um sexualisierte Gewalt oder Gewalt an Kindern gehen kann. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zeit der Bestien, ein True Crime Live-Hörspiel-Podcast. Und ich bin außer mir vor Freude. Man hört es vielleicht nicht, aber man sieht es auch nicht. Aber glaub mir, ganz tief drin freue ich mich wahnsinnig, denn bei mir ist Peter Minges, der Gründer und Chef von Fritzton GmbH, ja, und Verlag.
Ja.
Ein Freund. Ein Mann, den ich sehr bewundere, den ich sehr schätze und sehr respektiere. Ja, Peter, jetzt ist es raus, komm.
Okay.
Und wir hatten das Vergnügen und haben zusammen, eins meiner Lieblingsprojekte immer noch, muss ich gestehen, die Hörspielreihe Dark Berlin kreiert, gemacht. Die Idee kam von dir und Sabine oder nur von dir?
Erstmal hallo, guten Tag, schön, dass ich da war.
Hallo
nach drinnen, hallo nach draußen. Na, die Idee kam uns während der Corona-Zeit, weil hier war tote Hose. Und wir haben echt gedacht, bevor unsere Gehirne einschlafen, machen wir uns selber Arbeit. Und kamen dann auf die verwegene Idee, uns ins Landesarchiv Berlin zu begeben. Und dort hatten wir Einblick in richtige, echte Kriminalakten aus den 20er Jahren. Und zu dem Zeitpunkt war es nicht möglich, Kopien zu machen. Man durfte ja nichts anfassen. Also haben wir in 3 Tagen oder 4 Tagen über 3000 Fotos gemacht, weil wir für diese Akten abfotografiert haben. Naja, und du warst ja da von Anfang an auch mit involviert. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das markiert. Also die Stellen, wo ich dachte, aha, das ist jetzt nicht jeder Kriminalfall, selbst wenn er gruselig ist, wirklich gruselig, ist spannend als Hörspiel.
Das stimmt.
Aber wir hatten das Glück, dass wir wirklich da 7 Fälle gefunden haben und du warst ja von Anfang an mit dabei. Und dann haben wir uns, ich sehe uns noch immer da draußen im Foyer sitzen, ja, hier, ne? Im Studio. Ja. Die Aufnahmeleiterin, du, ich, dann Henning, unser Historiker, Sabine, ich. Und das war eine hochkreative Zeit. Ich fand das ganz, ganz besonders. Und dann natürlich die Aufnahmen. Das, ja,
so toller Sprecher. Ja, das, also wirklich.
Grandios, ja. War grandios. Wir würden es auch gerne weitermachen, aber es ist ja, kostet immer so eine Stange Geld.
Ja.
Das war sehr teuer.
Ja. Ja. Aber das, also qualitativ muss ich sagen, auch wenn ich beteiligt war und das, man soll das ja nicht machen, Eigenlob, bla. Aber es, ich finde es immer noch einer der besten True Crime Hörspielreihen, die ich je gehört habe. Also,
ja.
Wie gesagt, die Produktion, die Sprecher. Oh.
Es war einfach, wir hatten eben auch das unglaubliche Glück in Gänsefüßchen. Das war Corona und die Theater hatten zu.
Ja.
Und wir haben sie alle von der Schaubühne gehabt. Stell dir mal vor, da waren hier die Cracks, die nie Zeit haben. Die waren hier und waren froh, arbeiten zu können. Die haben hier mitgesprochen. Also das war noch, das kam ja noch zusätzlich, kam das noch dazu. Und das hat uns echt über die Corona-Zeit gebracht. Auch vom Kopf her, weil wir alles gemacht haben. Also wir haben die Geräusche gemacht, wir haben die Aufnahmen gemacht, wir haben geschnitten. Wir haben dann Morten Lösmann, Anfang 20 aus Flensburg, hat die Musik gemacht, die Drones gemacht. Wir haben gemischt. Wir haben es rausgebracht. Es war großartig. Es war toll. Ja, würde ich sofort wieder machen.
Ja, ich auch. Sofort.
Ja.
Ja.
Wir haben noch ein paar Fälle rausgesucht. Mal gucken, was wir draus machen. Wir waren noch mal da. Die sind sehr viel strenger geworden jetzt. Ja,
noch strenger.
Ja, die sind ganz streng. Damals musste man nichts unterschreiben, man musste nichts bezahlen. Heute musst du erst mal Anträge stellen und dann musst du unterschreiben, dass du die Namen änderst. Und ich meine, die Leute sind tot. Selbst wenn einer 1923 einen Mord begangen hat, dann war der spätestens, würde ich mal sagen, in den 90er Jahren lebte der nicht mehr. Also so. Aber okay, gut. Man hält sich dran, schützt die Leute. Und das haben wir uns auch dran gehalten. Genau.
Ja, aber wir haben, wollte gerade sagen, wir haben doch die Namen eigentlich immer geändert, sowieso.
Wir haben die Namen immer geändert, wir haben die Plätze geändert.
Ja.
Was wir nie geändert haben, sind die Fälle. Naja, gut, um das natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal so, Leben ist manchmal dramaturgisch nicht so ergiebig, das Leben an sich. Also man muss so ein bisschen mehr Salz in die Suppe packen. Und dann haben wir ja diesen Gennert, also diesen legendären Kriminalrat. Den haben wir halt in so ein fiktives Umfeld gepackt, eben mit Dakovic und mit Lütter, die gab es ja gar nicht, nee. Aber die haben wir da reingesetzt und haben daraus eben nochmal eine bessere Geschichte kreieren können, wobei die Fälle selber tatsächlich so stattgefunden haben. Also wir haben da nichts dazu getan und nichts weggenommen. Die Fälle waren wirklich genauso, ja.
Mich hat ja bei den Fällen am meisten berührt, liegt vielleicht in der Natur der Sache, dieser Kindermörder. Ne, gibt's ja den Fall Fese.
Oh Gott, ja.
Ja. Wo es darum ging, dass das halt ein Geschwisterpärchen verschwunden ist und dann leider tot aufgefunden wurde. Und anhand der Akten konnte man ja erkennen, dass es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, man weiß es aber nicht genau, ein Serienmörder war, der schon 1903, 1904 angefangen hat und 1939 schlagartig aufgehört hat.
Ganz genau, ganz genau. Also man geht schon davon aus, dass es derselbe war. Der hat so genau so 5, 6 hat er angefangen in Altona, was ja, glaube ich, damals noch getrennt war von Hamburg. Das war, glaube ich, sogar noch eine eigene Stadt. Und der hat losgelegt. Und der war tatsächlich, hat er sich durch Deutsche Reich gemordet.
Ja.
Und das war tatsächlich auch so, dass das Gennards Riesenproblem war, der hat diesen Mann nie gefasst. Er hat ja tatsächlich Amtshilfe geleistet nach Breslau, weil die Fese-Kinder in Breslau umgekommen sind. Und das war auch ein ziemlicher Schock für uns. Wir waren da so am Blättern in dieser Kriminalakte. Und man muss einfach wissen, also das triggert jetzt vielleicht ein paar Leute an, der hat diese Kinder regelrecht auseinandergenommen. Und ja, plötzlich waren diese Fotos da.
Ach du Gott.
Ja, wir wussten nicht. Hat uns keiner gesagt, hören Sie mal, passen Sie mal auf, das sind Fotos drin. Das weiß man ja nicht. Keiner guckt diese Akten an. Und ich blätter und denke, ach, das ist was, ich hab fast laut losgeschrien, weil diese Fotos so gruselig sind. Weil die haben halt fotografiert, wie diese Einzelteile da. Die hat die ja verpackt. Mhm. Der hat die verpackt und hat sie dem Großvater geschickt. Mhm. Also das ist keine Fiktion. Das ist wirklich passiert. Also es gibt Menschen, die sind wirklich außerhalb jeder menschlichen Wahrnehmung. Ja. Und das war der schlimmste Fall. Und tatsächlich waren zwei Verdächtige. Der eine hieß Höll und der andere hieß Engel. Und ja, das war, also wo man auch sagt, sag mal,
kann man sich nicht ausdenken.
Kann man sich
ne?
nicht, kann ne. man sich wirklich nicht ausdenken, ne. überhaupt nicht. Und es gibt so eine kleine Geschichte am Rande von dieser ganzen Sache. Der eine Typ, der Höll hieß, das war ein Bekannter von dem Peter Lorre, diesem Schauspieler.
Ach.
Weil der Peter Lorre, den man, wenn vielleicht viele kennen den gar nicht mehr, aber sie sollten mal, kann ja mal gucken, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ein Film ja. von Fritz Lang, eine grandiose Darstellung, auch von Faschismus, also sozusagen, da wird der Faschismus dargestellt in der Form einer Gruppe von Gangstern. Peter Lorre spielt in diesem Film die Hauptrolle. Und der war damals am Breslauer Theater engagiert. Und der kannte diesen Höll. Und der hatte mit dem Fall nichts zu tun. Also ich kann euch nur raten, hört euch diese Hörspiele an. Es ist, also man kann sie kaufen, ja?
Ja.
Irgendwie 7 Euro noch was. Man kann sie aber auch als Streaming hören über Spotify zum Beispiel.
Ja.
Also das ist echt die übelste Geschichte, von der ich auch je gehört habe.
Ja.
Ja, kann man so sagen.
Ich meine, wie gesagt, man weiß ja nicht, wer der Mörder war. Man weiß also auch nicht, warum er aufgehört hat. Also es ist am wahrscheinlichsten, dass er gestorben ist. Aber man weiß es nicht. Weil er ist ja im selben Jahr gestorben wie Ernst Gennert.
Ach guck, ja, das ist ja interessant. Das wusste ich nicht.
Ja.
Stimmt, Gennert ist 39 gestorben.
Ja.
Ach ja, stimmt. Der wird auch gestorben sein, vermute ich. Meiner stellt aber vor, wenn der 1905, 6 angefangen hat, dann hat er 35 Jahre sich durchs Deutsche Reich gemordet.
Ja.
Das
ja.
kann man sich nicht vorstellen, oder? Nee. Das ist ja... Nee. Also ich wüsste auch nicht, ob man das verfilmen würde. Das wäre vielleicht haben wir gerade eine Idee
gehabt. Ja, vielleicht. Nee, das Faszinierende ist ja, dass damals gab es ja nicht so wie eine übergeordnete, sowas wie Interpol oder auch nur eine deutsche Kripo, die wirklich miteinander vernetzt war. Das heißt, dass es überhaupt rauskam, dass in anderen deutschen Städten schon so gemordet wurde. Das hat ja gedauert, bis Gennert in den Fall eingestiegen ist.
Ja, genau.
Da war ja, glaube ich, der Erste, der es bemerkt hat, ne?
Ja, nee, ich war nicht der Erste. Es gab, ich weiß gar nicht, wie die Akte losgeht. Also diese Kriminalakte besteht in der Hauptsache, am Anfang besteht sie hauptsächlich nur aus Zeitungsausschnitten.
Ah.
Und aus Polizeiberichten. Dann führte das irgendwann mal nach Breslau und dann gab es diese Amtshilfe-Anfrage. Ja. Sonst hätte vielleicht Gennard das nie erfahren, weil es gab ja nicht sowas wie das Landeskriminalamt heute oder Bundeskriminalamt, wo die Sachen zusammenlaufen.
Ja.
Das gab es einfach nicht. Und deshalb wurden viele Mörder auch nicht gefasst und Mörderinnen, weil die einfach die Gegend gewechselt haben. Die sind von sagen wir mal, aus dem Württembergischen nach Sachsen.
Zack, weg.
Weg waren die. Die wurden nicht mehr gefasst, einfach weil es keine innere Verbindung bei der Polizei gab. Also was in Amerika das FBI ist, ist ja, glaube ich, so kann man sagen, das Bundeskriminalamt bei uns, das gab es einfach nicht. Und da hatten die natürlich ein leichtes Spiel, immer so unten durchzuschlüpfen.
Ja, also das ist ein heftiger Fall. Ja. Wobei, du hast dich ja damit näher beschäftigt. Hättest du eine Ahnung, ob es jetzt eher der Engel oder eher der Höll oder jemand ganz anderes? So nur so ins Blaue geraten?
Nee, also der Höll war ja in einem völlig verwahrlosten Zustand. Also der kann es nicht gewesen sein. Denn wenn dieser Mann auf die Straße gegangen wäre, in diesem völlig verwahrlosten Zustand, dann hätten die Leute, den hätten sie ja geschnappt. Also den hätten sie ja, das war ja
der
gruselig. Der sah ja, der saß ja in diesem Zimmer drin und ich glaube 3.500 oder noch mehr Zeichnungen und Postkarten von toten Menschen, von toten Mädchen, toten Frauen, teilweise auch reingezeichnet oder von tote Mädchen und Frauen gezeichnet. Und dann hockte der in diesem Wust und es war alles dreckig und es war ekelhaft, muss es da gewesen sein. Ich glaube nicht, dass der das war. Ob es der Engel war, kann ich auch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Wobei, das ist der gruseligste Fall, weil wir gerade davon gesprochen haben, dass die Polizei untereinander sich nicht so verständigen. Es gab auch den dämlichsten Fall. Es gab auch wirklich den dämlichsten Fall. Da war ein tyrannischer Mensch. Und dieser tyrannische Mensch, der hat so viel Tyrannei betrieben, dass der Sohn und der Freund des Sohnes entschlossen haben, den umzubringen. Dann sind sie in die Gartenlaube gegangen und dann stand dieser Tyrann, stand oben, ich nenne mal jetzt den Tyrann, damit wir wissen, wovon wir reden, stand auf der Leiter oben. Und der Freund nimmt die Waffe und schießt ihm in den Hinterkopf. Daraufhin fällt der von der Leiter und knallt unten auf. Dann haben sie die Waffe irgendwo liegen gelassen und dann kam die Polizei. Und dann hat die Frau, die von dieser ganzen Geschichte nichts wusste, die wusste nicht, dass die Jungs den umgebracht haben, die sieht auf dem Boden diese Waffe und sagt, gucken Sie mal, da ist eine Pistole. Und dann sagt der Polizist, nee, der ist nicht erschossen worden. Der hat sich den Kopf hinten verletzt, weil er von der Leiter gefallen ist. Ja, aber hier ist doch die Pistole. Nee, geben Sie mal her, alles gut. Das heißt, der wurde irgendwann exhumiert, weil Genner drauf gekommen ist. Das kann doch gar nicht sein, dass der... Und dann haben sie festgestellt, der ist erschossen worden. Aber lange nachdem der schon tot war.
Ja, der war schon
tot. Weil die haben den auch nie umgedreht, haben gesagt, hör mal, der hat ja eine Kugel im Kopf. Nein, der ist von der Leiter gefallen, hat sich hinten den Kopf angestoßen. Was? Also das fand ich wirklich den dämlichsten Fall.
Ja,
der wollte vielleicht irgendwie schnell weg, der Polizist. Der wollte nach Hause zum Fußballplatz oder irgendwie so. Nein, ist auch egal. Ja. Also, erschossen, Kopf verletzt.
Ach komm, Tod ist tot.
Geil, ja, genau. Tod ist komm. Tot, ja.
Der was Drops soll's? Ist gelutscht. Genau.
Ja.
Ich finde es immer noch am faszinierendsten, dass sie bis Gennert immer gesagt haben, um Gottes Willen, der Chef kommt, schnell macht den Tatort sauber. Da komme ich nicht drüber. weg. Hier muss alles ordentlich sein, kein Blut, kein nix, weil der Chef kommt schnell.
Ja, das ist wirklich, das war auch eben Gennerts Verdienst, ne? Dass der halt gesagt hat, die trampeln wir hier durch das Gemüse. Ja, wir können nichts mehr feststellen. Ja. Und man muss einfach sagen, dass es gab mal vor ein paar Jahren einen Besuch von irgendwelchen hohen Tieren da vom FBI und die haben gesagt, ohne Ernst Gennert würde das Profiling heute anders aussehen, weil Gennert tatsächlich der erste Profiler war.
Ja.
Weil der sich immer die Menschen angeguckt hat. Und natürlich hat er gesagt, also erstmal absperren, keiner läuft da durch, Zeugen befragen, sofort, nicht 4 Wochen später oder 3 Tage später, die Leute vergessen das ja.
Ja.
Und er hat sich ja auch dann dieses berühmte Mordauto bauen lassen. Also das muss, gebt mal einem Internet Mordauto Gennert, das ist irre. Das war ein Mercedes, der wurde nach seinen Plänen gebaut. Und jetzt muss man wissen, Ernst Gennert war ein, ich glaube, so ein 130, 140 Kilo Mann. Der war unglaublich dick. Und ja, jedes Mal, wenn der sich jetzt in dieses Auto gesetzt, wenn der da reingegangen wäre, wäre das Auto umgekippt. Also mussten die in einen Stahlträger in dieses Auto reinsetzen, damit das stabil war, wenn Gennert sich da reingesetzt hat. Aber nicht nur das, es war ein fahrendes Labor. Also die hatten da schon, Schreibmaschine war dabei, Sekretärin war dabei, Fläschchen mit irgendwelchen Tinkturen, wo man irgendwas feststellen konnte, war alles da. Also es war Lupen und es war wirklich ein, also dieser Mann war seiner Zeit wirklich weit voraus. Politisch war er nicht so gemocht, weil er zu keiner Partei gehört hat. Ja. Politik war für ihn, stand völlig außen vor, hat er nichts mit zu tun gehabt. Ja.
Nee, der hat sich für seine Fälle interessiert.
Für seine Fälle interessiert, ja. Genau. Und der hat immer alle anständig behandelt.
Ja. Ja.
Von dem gibt es ja diesen berühmten Fall, die fasst mir keiner an.
Ja.
Also das geht. Der hat nie geschlagen oder irgendwas gemacht. Er war ziemlich klar in der Birne. Es gab immer zwischendurch auch mal tatsächlich eine Bockwurst für so einen armen Kerl, der da saß, weil er irgendwas Blödes gemacht hat. Und ja, weiß es nicht, habe ihn nie kennengelernt. Also Humanist. Ich würde sagen, er war ein Humanist. Und er war ganz klar, ganz streng.
Ja.
Aber Berliner durch und durch, großes Herz und tollen Verstand und echten Weitblick, der Mann.
Ja.
Ja, beispielhaft.
Ja. Und auch wenn, ich habe ihn auch leider nicht kennengelernt, ich habe auch leider nie seine echte Stimme gehört, aber wenn ich ihn mir vorstellen würde, dann hätte ich tatsächlich Detlef Bierstedt. Ist, finde ich, der perfekte Sprecher. Also diese Stimme von Detlef, wie er das spielt und spricht, ist für mich Ernst Kennert.
Ja. Also wir haben ja jetzt, es ist ja nun, die geneigten Zuhörer hören das ja, wenn das längst passiert ist.
Ja, leider.
Wir haben ein Hörspiel jetzt und ein Live-Hörspiel und ich habe natürlich Detlef angerufen und habe gesagt, Detlef, also ohne dich mache ich das nicht und entweder mit dir oder ohne dich mache ich es nicht. Und dann hat er so kurz so innegehalten und hat gesagt, ja, aber ich will dir sagen, ich bin nicht mehr der Detlef Bierstedt, der ich war. Und ich sage, was meinst du? Ja, ja, zu abgenommen. Der war ja mal richtig, Detlef war ja auch mal, ja, nicht wie Gennard, ne, aber diese kraftvolle Stimme, dieser Körper, nee, hat schwer abgenommen, ja. Und ich habe ihn noch lange nicht gesehen. Wie gesagt, wir sind ja jetzt in der Zukunft, es ist ja längst gelaufen. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie er aussieht.
Ich jetzt auch. Ja, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen. Du hast es gewagt und ich bin so glücklich darüber und hast es zwei Fälle genommen von Dark Berlin, von der Hörspielreihe und hast daraus ein Live-Hörspiel gemacht.
Genau, genau.
Das finde ich fantastisch. Ja. Ich bin sehr dankbar, sehr glücklich und ich darf auch mitsprechen.
Ja, ja, klar, logisch. Ja, natürlich, klar. Ja, ja, natürlich.
Und bin so gespannt. Ich freue mich, also ja, es wird schon passiert sein, aber jetzt in der Gegenwart hier, wo wir hier sitzen, ist es morgen erst.
Ja.
Und ich freue mich schon, seitdem ich es weiß, freue ich mich darauf, dass mit all diesen grandiosen Sprechern zusammen auf der Bühne zu stehen und dein Live-Hörspiel da zu sprechen, das wird, glaube ich, das wird wundervoll. Das wird eines der Highlights meines Jahres.
Ja, das wird auch für uns, wir sind natürlich ein bisschen aufgeregt. Wir können das natürlich, ich meine, man kann ja uns schreiben, man kann einfach uns schreiben und sagen, hey, mach doch mal weiter damit und mal Interesse bekunden. Also am besten schreibt man einfach an p.minges@, und jetzt wird's kompliziert, fritztonverlag.berlin. Also p.minges@fritztonverlag.berlin. Da kann man sagen, ey, ich habe Interesse, wo man das mach doch mal weiter. Wir hatten es ja auch vor, weil diese Geschichten einfach so toll sind.
Ja.
Und muss ich jetzt mal sagen, und Johanna das so toll geschrieben hat.
Mit euch zusammen.
Ja, aber du hast es echt, du hast da wirklich so viel reingegeben, auch von dir und Geschichten, auf die wir gar nicht gekommen sind, mit der Schwester und die Mutter, die du ja gesprochen hast.
Ja.
Also es war echt, klar, es war schon eine Zusammenarbeit und so Darkovic, der Name Darkovic ist entstanden in der Küche von Sabine.
Immer noch genial, Darkovic.
Darkovic und dann eben, daher kommt ja dieses Dark Berlin, das hat ja nicht nur mit dir, sondern eigentlich mit Darkovic zu tun. Und dann haben wir immer nach einem Namen gesucht, einen Vornamen gesucht und dann kamen wir auf Franz Wilhelm, glaube ich. Ne?
Ja.
Genau, Franz Wilhelm Darkovic, das ist einfach schon,
das
hätte auch ein Filmstar sein können in den 20er Jahren, Franz Wilhelm Darkovic.
Das stimmt, ja, das ist ein perfekter Name, auch der Titel finde ich immer noch. Dark Berlin. Ja, finde ich sehr, 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 sehr cool. Nee, wie gesagt, ich freue mich morgen unglaublich drauf und ich werde natürlich allen Zuhörern, also euch da draußen, den Link, den Peter gesagt hat, wo man hinschreiben kann, den werde ich euch in die Shownotes packen. Dann habt ihr den da nochmal schriftlich sozusagen und sehr, sehr gerne immer schreiben, immer machen, immer tun, weil es gibt so viel Material aus den 20er Jahren. Das war
ja
die
Hochphase. was du auch gemacht hast, ne, mit Grossmann.
Ja.
Das ist ja auch bestialisches Ding. Also das ist ja
Großmann
also war Wahnsinn. Also da ist es richtig rund gegangen.
Ja.
Ich meine, heute geht's auch rund.
Aber anders.
Anders rund, aber es ist natürlich auch so, es hat natürlich, wenn man so in die Vergangenheit guckt und sich diese Mordfälle anguckt, hat es so auch ein bisschen was von Fantasie, von früher, von Leute waren anders angezogen, haben anders geredet, es waren andere Umstände. Es gab ja in den 20er Jahren bis in die 30er Jahre rein eine unglaubliche Armut in dieser Stadt in Berlin. Das war ja, also ich weiß gar nicht, wer darauf gekommen ist, dieses Jahrzehnt golden zu nennen. Keine Ahnung, es war das Gegenteil von golden. Menschen, die zu fünft in einem Zimmer gewohnt haben, dann ein Mietbett hatten. Das heißt, die haben ja noch ihre Betten vermietet an Schichtarbeiter. Ja. Und die haben sich ja nicht gewaschen, bevor
sie da rein sind. Ich wollte gerade sagen, kannst du allein die Hygiene, die Krankheiten, die damals...
Unglaublich.
Also Wahnsinn. Ja, also
wirklich der reine Horror, weil alles zog in die Stadt Berlin, weil hier natürlich die Industrie war. Dann eben diese unmenschlichen Hinterhöfe, 5., 6. Hinterhof, totale Dunkelheit. Viele Frauen, die auch hergekommen sind, haben wir ja auch einen Fall.
Ja, stimmt.
Ich weiß, der Fall Schulz, glaube ich, weiß es nicht genau, wie der heißt. Diese Frau, die aus guten Verhältnissen kam, hierher kam und in der Prostitution geendet ist und irgendwann mit dem Hammer totgeschlagen wurde.
Ja.
Also das war eine ziemlich üble Zeit für ein paar Leute natürlich, wie immer.
Ja, wie immer.
Waren sicherlich die goldenen 20er. Ja. Es wurde natürlich gekokst. Ja, klar, logisch. Macht man heute übrigens auch noch. Ja. Also das ist keine Erfindung von heute. Ja.
Nein.
Aber es war schon eine heftige Zeit. Ja.
Definitiv. Ja. Also, gerade Friedrichshain, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Meine Mutter wohnte auch in Friedrichshain am Ostbahnhof. Und als ich an Großmann gearbeitet habe, habe ich das Vergnügen gehabt, dass eine gute Freundin von mir, Johanna Steiner, die auch mit Live-Hörspielen und Hörspielen zu tun hat, die hat für uns, also für das Ensemble, sie hat die Regie gemacht bei Großmann und sie hat für uns eine Stadtführung organisiert, wo wir halt zu den Orten gegangen sind, wo er Leichen abgelegt hat, also zum Engelbecken, dann dahin, wo er gewohnt hat und so weiter.
Oh,
und dann ist mir aufgefallen, dass die Wohnung meiner Mutter sozusagen mit Blick auf das Wohnhaus oder auf die Lücke, wo das Wohnhaus stand von Karl Großmann, das ist die einzige, also wir reden hier von Berlin, Friedrichshain, mitten in Berlin.
Mhm.
Das heißt, jeder Quadratmeter ist ja da Gold wert.
Mhm.
Da ist ein riesiges Baugrundstück, was nicht bebaut ist, wo auch nichts ist, zwischen S-Bahn und einem anderen Wohnhaus, wo das Wohnhaus stand von Karl Großmann, wo er gemordet hat, wo er gelebt hat.
Mhm.
Und damit passiert nichts seit Jahrzehnten. Ich habe nie rausfinden können, wieso. Das finde ich immer noch faszinierend.
Das ist ja merkwürdig.
Oder? Es ist merkwürdig. Ja, ne?
Das ist schon wieder eine Geschichte.
Ja.
Wahnsinn. Der hat ja irgendwie, habe ich mal gelesen, das muss ja bestialisch gestunken haben bei dem,
richtig,
weil mit diesen ganzen Leichenteilen.
Ja.
Aber der hatte irgendwie mit seinem Geruch, konnte nicht riechen.
Richtig,
oder so.
Genau. Der hatte so eine Krankheit, wo er halt keinen Geruchssinn hatte.
Genau.
Aber er hat in einem Mietshaus, muss man ja dazu sagen.
Das müssen ja andere gerochen haben. Ne?
Richtig, der hat Wand an Wand mit ganz vielen anderen Leuten gewohnt.
Es ist der Wahnsinn.
Und da wurde er geschnappt im Hochsommer. Also hat er täglich gemordet und hat ja auch täglich Leichenteile entsorgt, aber es war ja auch immer was da in der Wohnung, ne? An jetzt Organen oder an Blut oder was auch immer. Ne?
Ja, ja.
Das kann man ja nicht so einfach als ein-Mann-Show entsorgen.
Nee, natürlich nicht.
Ne? Wobei auch gesagt wurde, ne, es gab ja auch so Zeugenaussagen, die gesagt haben, ja, so im Morgengrauen oder auch mal nachmittags haben die den schon gesehen, wie er mit einem Karton auf dem Arm Richtung Spree ist, wo halt ein Arm rausguckte. Wo aber die Zustände so, ja, gab es wirklich. Die Nachbarn, wo die gesagt haben, ja, hat er schon gesehen, einen Nachbarn, ne? Aber da mischt er sich nicht ein. Weil, wer weiß, in was er da reingerät und mit dem Großmann ist eh nicht gut Kirschen essen und ach, er kümmert sich lieber um sein Bier. Das ist so eine Zustände. Stell dir mal vor, du siehst heute als
läuft dann ja über den Hof im Arm. Sehr wunderbar.
Da würde ich schon jemanden anrufen, oder?
So, ja, zumindest. Ja, damals gab es keine Handys. Man, ganz schnell, zack, es gab es halt nicht. Man musste zur Telefonzelle oder gab es ja auch
gab's
nicht.
Gab es auch nicht, nee. Man musste zur Polizei,
musst du zum Revier, da bist du direkte Konfrontation.
Richtig,
ja, klar.
Nee. Und die Polizei war sowieso nicht beliebt in Friedrichshain. Ne?
Ja,
also,
ich glaube, dass durch Ignoranz ganz viel schreckliche Sachen passieren.
Ja, definitiv.
Jetzt sind wir aber sehr tief gegangen in diesem Podcast.
Das tut mir leid.
Ich wollte mit dir
fröhliche
True-Crime-Fälle
reden.
Über fröhliche Serienmörder.
Also Ted Bundy war immer gut gelaunt.
Ja, war immer, natürlich.
Ja, tja. Nichtsdestotrotz, ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf morgen. Und wer weiß, also man kann ja nie wissen, auch wenn dieser Podcast jetzt in einer ferneren Zukunft laufen wird, wir wissen nie, was es bringt. Wir wissen nie, was auch Dark Burnin noch bringt oder bringen wird.
Genau.
Weil es ist definitiv noch nicht das Ende.
Peter. Nee, mit Sicherheit nicht.
Nee.
Weil wir das nicht wollen.
So.
Genau.
Nein, was ist mein Lieblingszitat? Ist es von Shakespeare, glaube ich? Ende gut, alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Geht das so?
Nee, warte mal. Was heißt?
Wie ging's?
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
So, danke schön, Peter. Ja.
Aber ich glaube, es ist nicht Shakespeare-esk. Ich glaube, es ist eher so, keine Ahnung.
Wahrscheinlich hat es eine Frau gesagt. Das klingt
vielleicht ist es ja, keine Ahnung von wem.
Aber von Shakespeare. Bingen?
Von Bingen. Von Bingen?
Ja, Hildegard.
Ach, Hildegard.
Die Hildegard.
Ach so, hat die nicht den Klosterfrau Melissengeist erfunden? Nein, das war wieder eine andere. Lass uns jetzt aufhören. Ja, das.
Also ich bedanke mich nicht nur bei dir, Peter, natürlich für dieses wundervolle Gespräch und dass du deine wertvolle Zeit mir zur Verfügung gestellt hast und deine Expertise. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Fritz Thon, der GmbH und auch dem Verlag danken, dass ich überhaupt hier sein durfte in diesen wunderschönen Studios. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei Pepe. Ein wundervoller Tonmeister und der sehr viel Geduld mit uns hat und sehr liebenswürdig ist. Danke.
Ich habe gesehen, dass er ein paar Mal mit dem Kopf geschüttelt hat.
Wer weiß warum. Ja. Das klären wir dann.
Danke für die Einladung. Sehr, sehr schön.
Ich danke, cool. Ich danke. Und dann, bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Auf Wiedersehen und fröhlichen Tag und toi, toi, toi fürs Nachhausegehen.
Tschüss, Johanna.
Tschüss.
Tschüss.